HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend, willkommen.
Das Meer rauscht, rechts neben dem Leuchtturm sackt der orange-rote Sonnenball langsam Richtung Horizont. Plastiktische stehen im Sand, darauf warten schon die Leckereien fürs Fastenbrechen.
Hallo, herzlich willkommen in Marokko. Das arabische Name von Marokko heißt Mamlaka Maghribia.
Immer noch geht es in Marokkos Vierteln engstirnig zu. Jeder beobachtet jeden.
Die linke Hand gilt als unrein. Brauchen wir im Prinzip für die Toilette. Normalerweise, wenn wir alles geben oder nehmen, dann machen wir mit dem rechten und nie mit dem linken Hand.
Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 20%. König Mohammed VI. Hat in Europa das Image eines modernen Staatslenkers, aber dennoch wächst gerade bei der Jugend eine Hoffnungslosigkeit.
Unser Leben hier ist völlig reglementiert durch die Kultur und die Religion.
Solche Bilder kursieren in den sozialen Netzwerken. Junge Marokkaner aus der Rif-Region riskieren die lebensgefährliche Reise nach Spanien.
Bye bye, El Hoseima. Hallo Malaga. Die See ist ruhig, wir sind unterwegs. Hier sterben eure Brüder für die Freiheit und ein würdevolles Leben.
Generell wirst du in Europa als Mensch respektiert. Diese Menschlichkeit gibt es hier nicht. Und deswegen will ich hier weg.
Und neuerdings ist es auch so. Während in Mitteleuropa Menschen und Bäume in der Hitze aus der Wüste ächzen, erfreuen sich die Marokkaner am Atlantik angenehmer 26 Grad. Die Temperaturen in der Hauptstadt Rabat, die sind heute ideal für einen entspannten Spaziergang am Fluss entlang, der jetzt im Licht der untergehenden Sonne so intensiv blau leuchtet wie die alten Mosaiken an Brunnen und Mausoleen. Dem Sonnenuntergang entgegen, wie eben in unserer Collage. Den besten Blick bietet das maurische Café in der Altstadt, oberhalb des Flusses. Unten schaukeln kleine bunte Holzboote. Um die Beine der Besucher streicht die Zweiklassengesellschaft marokkanischer Katzen, die Wohlgenährten und die Abgeranzten. Und wenn man sich über die Steinmauer beugt und nach rechts schaut, flussaufwärts, dann sieht man in der Ferne ein fast fertiges Bauwerk. Man kann das von Weitem nicht genau identifizieren, aber es wirkt wie der Kopf einer Kobra, der von einem marokkanischen Lastwagen plattgefahren wurde. Tatsächlich ist es das Prestigeobjekt des Königs, das Grand Théâtre de Rabat. Und es hat eine Geschichte, die Dunya Sadaki erzählt, ehe wir uns mit unserem Nord- und Westafrika-Korrespondenten auf ein Glas Weißwein treffen.
Ruhe am Bourg-Grec, das war einmal. Das ist seit dem Bau einer der umstrittensten Baustellen der marokkanischen Hauptstadt Rabat vorbei. Heute dominiert der Baulärm von Baggern, Kränen, Schweißarbeiten. Auf einem Hügel ragen das über 800 Jahre alte Minarett und das Mausoleum der Könige auf. Beides Bauwerke, die Könige so wollten. Zu ihren Füßen entsteht nun ein neuer königlicher Wunsch. Ein grau elegant geschwungenes Megaprojekt, das wirkt wie ein Raumschiff, das große Theater von Rabat. Überall wuseln Bauarbeiter mit neongelben Westen und Helmen, schleppen Stahlträger, verlegen Elektrik und Wasserrohre. Wenige hundert Meter entfernt liegt das Containerdorf mit den Baubüros. In einem der Container sitzt Lotfi Benchikrun, der Projektleiter. Er wirkt nervös, er erklärt mir, worüber er definitiv nicht sprechen will. In marokkanischen Medien liest und hört man von Unstimmigkeiten zwischen den marokkanischen und ausländischen Bauagenturen. Dort heißt es auch, die Kosten für den Neubau seien um ein Viertel gestiegen, auf mittlerweile 120 Millionen Euro. Stattdessen will Benchikrun lieber die Idee des Projektes erläutern. Ich spreche von Opern, ich spreche von Ballett, von klassischem Tanz, Sinfonieorchester, musikalische Komödien, Theater, Dramen. Rabat ville Lumière. Zur erleuchteten Stadt soll sich die Hauptstadt entwickeln, Marokkos Kulturhauptstadt Nummer 1 werden. Ein ausgetüfteltes Beleuchtungskonzept soll das Grand Théâtre zum Lichtobjekt in der Hauptstadt machen. Das große Theater entsteht auf einem gigantischen Terrain, mehrere tausend Hektar groß. Ich bin im Herzstück des Gebäudes, dem Auditorium. Platz für 1800 Menschen. Auf 4 Etagen verteilen sich Ausstellungsräume, Künstlerateliers, eine Bibliothek und im 4. Stock ein Restaurant mit einem Blick über die Uferlandschaft und Rabatt. Die offene Frage: Wer kann sich hier den Eintritt leisten? Die Ticketpreise stehen noch nicht fest. Wir wollen aber verschiedene Ticketpreise haben. Für einige Events relativ niedrige, aber für alle Sorten von Aufführungen, selbst für solche, die relativ teuer sein können, wollen wir es jedermann möglich machen, aus allen Gesellschaftsschichten teilzunehmen. Denn während Marokko sich an vielen Orten mit futuristischen Bauprojekten schmücken will, boykottieren die Marokkaner gerade Milch-, Wasser- und Benzinkonzerne. Ein Protest gegen Lebensmittelpreise, die für viele zu teuer geworden sind. Hier klafft die Lücke. Teure Projekte für die Stadt des Lichts einerseits, dunkle, verdreckte Stadtviertel, in denen die Armut offensichtlich ist, andererseits. Als ich die Baustelle verlasse, stehe ich etwas ratlos vor dem Gelände. Wie ich hier wegkomme, frage ich mich. Es fehlen Taxis, Busse, Straßenbahnen, schlicht Infrastruktur. Das alles muss noch gebaut werden, damit sich Marokkaner und Touristen ab Sommer 2019 hier an Musik und Theater erfreuen können. Heißt konkret, weitere Millionen.
Und jetzt sind wir bei Jens Borchers, im hübschesten Viertel der marokkanischen Hauptstadt, in Agdal. Dort haben die Franzosen zwischen 1912 und 1956 nette kleine Stadtvillen gebaut, sehr begehrt auf dem Mietmarkt. Guten Abend nach Rabat.
Schönen guten Abend aus Agdal. Und da steht nicht nur das kleine Häuschen, was ich gemietet habe, sondern in Agdal ist auch unser Studio. Und da sitze ich jetzt.
Die Franzosenhäuschen in Ihrem Viertel, die wirken viel authentischer als das Grand Théâtre de Rabat, wo wir eben waren und worüber wir hörten. Es ist das Projekt des Königs im 20. Jahr seiner Thronbesteigung. Soll das ein architektonisches Ausrufezeichen werden? Le Maroc, c'est moi, der marokkanische Sonnenkönig, der bin ich?
Ich glaube noch nicht mal, dass der König sich dabei so sehr auf die eigene Person konzentriert, sondern ich glaube, seine Vorstellung von Marokko, das hat er im Prinzip seit Beginn seiner Regentschaft gesagt, ist ein modernes Marokko zu schaffen. Eins, das in der Welt wahrgenommen wird. Er hat damit verbunden, dass er Investoren nach Marokko holen wollte. Der Tourismus sollte ausgebaut werden und solche Bauwerke wie das Grand Théâtre de Rabat, wenn es denn dann irgendwann mal fertig ist, denn wir sind ja schon im Sommer 2019, Dunia Sadaki hat gesagt, ab dann sollte eigentlich das Theater eröffnet sein, ist es noch nicht. Aber mit solchen Projekten versucht er tatsächlich, Marokko auf die internationale Landkarte zu setzen. Da sollen Touristen hinkommen, da sollen Geschäftsleute, die hier in der Hauptstadt angesiedelt sind, die sollen dorthin kommen. Es ist der Versuch, das Bild einer modernen Hauptstadt Realität werden zu lassen.
Als der Vater des jetzigen Königs starb, im Juli 1999, und sein Sohn, der jetzt regiert, den Thron erbte, da nannte ihn das amerikanische Time Magazine King Cool. Und so sah er auch aus, wenn er auf dem Fluss in der Hauptstadt mit seinem Jetski Sprünge wagte. Und tatsächlich fanden das viele junge Marokkaner damals cool. Denn sie konnten ihn sehen, während der alte König unsichtbar mit seinen Konkubinen in seinen Palästen gelebt hatte. 20 Jahre später, ist der König noch sichtbar, so wie damals als junger Mann?
Nicht mehr so wie damals als junger Mann. Er ist nicht mehr so häufig sichtbar. Wenn er sichtbar ist, erregt er immer noch sehr, sehr große Aufmerksamkeit. Er ist nach wie vor beliebt im Land, nicht mehr so beliebt wie in seinen Anfangszeiten. Das bringt dann auch die Last der Verantwortung und die Last der Regentschaft mit sich und all das, was in dieser Zeit passiert ist. Aber er ist nach wie vor präsent und er ist manchmal, erinnert er noch so ein bisschen an diesen The King Cool, dann, wenn beispielsweise in den sozialen Netzwerken Bilder vom König auftauchen, in Paris, in irgendwelchen anderen illustren Plätzen, an die er sich nach wie vor sehr, sehr gerne begibt und wo er dann plötzlich nicht mehr im Maßanzug zu sehen ist oder im traditionellen marokkanischen Gewand in der Djellaba, sondern in wirklich schrillen Klamotten mit schrillen Sonnenbrillen auf der Nase und in der Umgebung von Prominenten, von Rappern, von Sängern, von Künstlern. Dann erinnert er noch so ein bisschen an den King Cool, aber das Image hat schon ein bisschen gelitten.
Zu den Trauerfeierlichkeiten seines Vaters, da reisten im Juli 1999 60 Staatsoberhäupter und Monarchen an, unter ihnen auch der damalige Bundespräsident. Manche mussten mit ihren Flugzeugen umgeleitet werden, weil der Flughafen in Rabat vollständig überfüllt war und die dortigen Lotsen am Rande des Nervenzusammenbruchs waren. Die kamen, weil der alte König Beziehungen in die ganze Welt gepflegt hat. Bei seinem Nachfolger, dem jetzigen Herrscher, da bekommt die deutsche Kanzlerin auch nach 3 Anläufen keinen Termin. Und seit 2 Jahren gibt es keinen marokkanischen Botschafter in Berlin. Mit wem, Jens, kommuniziert denn das Königshaus? Wo liegt der Schwerpunkt der marokkanischen auswärtigen Beziehungen?
Also, dass die Kanzlerin keinen Termin beim König gekriegt hat, das wird natürlich in Marokko anders kommentiert. Da sagt man, das sei ein Problem des gegenseitigen, sehr gut gefüllten Kalenders gewesen. Da ist man deutlich diplomatischer. Der Schwerpunkt der auswärtigen Beziehungen Marokkos liegt in den letzten 3, 4, 5 Jahren ganz eindeutig in Richtung Afrika. Marokko ist wieder zurück in die Afrikanische Union gekehrt. Da gab es lange Streitigkeiten wegen des Westsahara-Problems. Das ist ein ziemlich großer Landstreifen, den Marokko annektiert hat. Und da hat es lange Streit drum gegeben. Marokko hat eine diplomatische Offensive im Prinzip in Gang gesetzt, in dem Versuch, in afrikanischen Staaten auf dem afrikanischen Kontinent wieder ein politisches Schwergewicht und ein wirtschaftliches Schwergewicht zu werden. Insofern ist Marokko momentan sehr auf diese Aufgabe konzentriert. Das heißt aber nicht, dass damit die Beziehungen beispielsweise zur Europäischen Union oder zu den USA komplett vernachlässigt werden. Aber der Schwerpunkt, wenn Sie das fragen, ist eindeutig momentan Afrika und da vor allen Dingen Westafrika.
Nach 20 Jahren auf dem Thron, gerade hat Mohammed der VI., oder er steht kurz davor, dieses Jubiläum zu feiern, hat er die Monarchie gestärkt oder geschwächt?
Meine Befürchtung ist, dass sie momentan geschwächt ist. Das ist jedenfalls das, was ich höre. Ich habe vorhin schon mal gesagt, der König ist nach wie vor beliebt, aber er ist nicht mehr so beliebt, wie er es am Anfang war. Und das liegt daran, dass es nach all den Ankündigungen, nach all den großen Plänen über die Modernisierung Marokkos, nach all dem anfänglich auch sehr glaubwürdigen Reden über das Bewusstsein darüber, dass es in Marokko enorme soziale Probleme gibt, enorme Gräben zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, dass man das Gefühl hat, in diesen 20 Jahren ist es bisher nicht gelungen, diese Gräben auch nur annähernd zuzuschütten. Und das hat dann irgendwann zu der Frage geführt, gut, wir haben eine Regierung, wir haben Ministerpräsidenten, wir haben ein Parlament. Das wird in Marokko bei vielen, vielen ohnehin nicht besonders ernst genommen. Das heißt, langsam wird die Frage gestellt, okay, wer ist denn eigentlich der Hauptverantwortliche? Und da wird immer häufiger die Frage gestellt, das ist doch unser König.
Wir sind heute auf Weltreise in Marokko, in der Hauptstadt Rabat. Dort ist gerade auch das berühmte Musikfestival Mawazin zu Ende gegangen, mit vielen lokalen und internationalen Künstlern. Auch da hat der König die Finger drin. Sein persönlicher Sekretär leitet es. Und angeblich wählt er die Musikgruppen persönlich aus. Die besten Weltstars auf dem Markt, da ist man in Rabat äußerst ehrgeizig. Früher trat auf den Bühnen am Fluss auch Majid Beckers auf, der Botschafter des Gnawa Blues. In den lassen wir uns jetzt mal kurz reinziehen. Und jetzt verstehen Sie, warum das Festival in Rabat Mawazin heißt, Rhythmen auf Arabisch. Majid Beckers und seine Band, die sind übrigens am 16. August auch in Berlin zu Gast, beim dortigen Gnawa Festival in der Werkstatt der Kulturen. In einem ganz anderen Rhythmus swingt der Schriftsteller Kamel Daoud. Der lebt und arbeitet im Nachbarland Marokkos, in Algeien, wo Daoud 1970 geboren wurde. Sein Roman Sabor, gerade auf Deutsch bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, der ist auch Blues. Und was für einer.
Die erste, die wahre Geschichte meines Vaters, ist die des Elends vor der Unabhängigkeit. Zu dieser Zeit war die Armut so unerbittlich, dass die Frauen kopflos durch den Dwar liefen und die Schenkel zusammenpressten, um den gewalttätigen Männern zu entkommen, aber auch den Kindern, die versuchten, in die Bäuche ihrer Mütter zurückzugelangen, um dem Hunger zu entfliehen. Aus Mangel an Kartoffeln und Brot die Mütter von innen heraus aufzuessen. Man lutschte an Knochen, man stahl den Bäumen ihre Wurzeln. Die Haare fielen aufgrund von Typhus aus und hinterließen nackte und verirrte Läuse auf den Schädeln. Die Welt war klein. Die Eukalyptusbäume nutzten im Himmel nichts mehr. Der Dwar war ein Ort der Stille und lag im Genick der Schöpfung. Es gab viele Vornamen ohne Kinder. Ihre Träger waren vor Erschöpfung im Schlaf gestorben. Um bei den Kolonialherren Arbeit zu finden, musste man früh aufstehen, fast den ganzen Kontinent durchqueren, als erster beim Chef der Bauernhöfe im Osten des Dorfes ankommen und darauf warten, dass er einen auswählte, um seine Pferde zu versorgen oder bei Frost die Ernten einzuholen. Um also sicher zu sein, ihre Chancen nicht zu verpassen, verbrachten manche die Nacht in den Ställen. Man musste sich an den Tierhälsen festhalten, um nicht einzuschlafen, oder im Stehen schlafen, um im Moment des Appells wach zu sein, erzählte mein Vater.
Algerien gehört auch zum Berichtsgebiet unseres Korrespondenten Jens Borchers, aber wir bleiben heute ausschließlich in Marokko. Denn auch hier schwelt die Unzufriedenheit, anders als in Algerien, noch nicht in regelmäßigen Massendemonstrationen auf den Straßen, aber doch sehr hörbar, beispielsweise im Fußballstadion.
Wenn der Gesang der Ultras aus der Südkurve des Stadions von Raja Casablanca dröhnt, dann geht es nicht nur um Tore, Titel und Triumphe. Die Fans singen ihren Protest.
Ich werde unterdrückt in meinem Land. Bei wem kann ich mich beklagen? Nur beim allmächtigen Gott. Er wird mein Leiden verstehen.
Und das ist nur der Anfang. Dieser Fangesang ist eine Anklage.
Ihr habt die Reichtümer unseres Landes gestohlen. Ihr habt sie mit Ausländern geteilt. Ihr habt eine ganze Generation zerstört.
Das Video dieses Protestsongs der marokkanischen Fußballfans ist mehr als 1 Million Mal angeklickt worden im Internet. Und etliche singen ihren Protest nicht nur, sie randalieren. Ein Mob junger Kerle zieht durch ein Stadtviertel Casablancas, zertrümmert Schaufenster, gräbt Pflastersteine aus und schleudert sie in die Windschutzscheiben geparkter Autos. Die Sicherheitskräfte haben alle Hände voll zu tun und sie sind nicht zimperlich. Woher kommt diese Wut? Woher diese Aggressivität? Eine mögliche Antwort lässt sich in Zahlen ausdrücken. Die Arbeitslosigkeit in Marokko liegt allgemein bei etwa 10%. Aber
die jungen Menschen haben weiterhin große Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt. Ihre Arbeitslosenquote liegt 2,5-mal so hoch wie im nationalen Durchschnitt und übersteigt in den Städten 40%.
So beschreibt der marokkanische Rat für Wirtschaft, Soziales und Umwelt in seinem Jahresbericht die Lage. Noch eine Zahl als mögliche Antwort auf die Frage, woher die Wut der jungen Leute kommt.
In Marokko haben etwa 1,4 Millionen junge Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren weder eine Ausbildung noch einen Job.
Unklar ist, wie viele Jugendliche unter 18 Jahren im Königreich Marokko die Schule abbrechen. Das Erziehungsministerium schätzt, dass es mehrere Hunderttausend pro Jahr sind. Die Lage ist so ernst, dass König Mohammed VI. Gewissermaßen Alarmstufe Rot ausrief.
Wir müssen unsere Aufmerksamkeit wiederum und mit aller Dringlichkeit auf die Frage der Arbeitsmöglichkeiten der jungen Menschen lenken. Vor allem mit Blick auf das Bildungs- und Ausbildungssystem. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass unser Bildungssystem wie eine Maschine funktioniert, die Legionen von Arbeitslosen produziert. Vor allem in einigen Universitätsbereichen, in denen die Absolventen, alle Welt weiß das, enorme Probleme haben, Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden.
Der König müsste wissen, es sind keineswegs nur die Universitätsabsolventen, die keine Jobs finden. Das Problem besteht auf allen Bildungsniveaus und es sorgt für breite Frustration. Eine groß angelegte aktuelle Jugendstudie kam in Marokko vor allem zu einem Ergebnis. Die jungen Menschen im Land, heißt es da, hätten die Hoffnung verloren. Eine Folge davon ist, viele wollen weg, raus aus Marokko, nach Europa.
Jens, in Ihrer Reportage erfahren wir viel über die Unzufriedenheit jener, die den König als jungen Mann nicht kennen, wie die Generation vor 20 Jahren, als er den Thron bestieg. Und der Schlusssatz in Ihrem Bericht ist, unabhängig, ich wiederhole ihn nochmal, unabhängig von ihrem Bildungsgrad hätten junge Marokkaner die Hoffnung verloren. Sind das die Leute, die am Freitag wieder mal den Grenzzaun zwischen Marokko und Spanien zu stürmen versuchten?
Nein, das sind meistens Schwarzafrikaner, in der absoluten Mehrheit jedenfalls. Für sehr viele Migranten, die aus westafrikanischen Staaten nach Marokko gekommen sind, die sich teilweise über lange Wochen, Monate in den Wäldern vor der Grenze zur spanischen Enklave Ceuta verstecken und dann sich verabreden, um einen solchen Angriff auf diesen Grenzzaun nach Europa vorzunehmen. Marokkaner sind da ganz, ganz selten dabei. Junge Marokkaner, die steigen in die berühmten Schlauchboote. Es gibt an der ewig langen Küste Marokkos viele, viele Punkte, an denen Schleppernetze unterwegs sind, die versuchen, Geld damit zu verdienen, dass sie junge Leute, teilweise Minderjährige, in diese fürchterlichen Kähne, Schlauchboote locken, die dann versuchen, die Überfahrt nach Spanien beispielsweise zu schaffen, was häufig schief geht und was mittlerweile von der marokkanischen Marine immer häufiger verhindert wird.
Und wird denn die Tatsache, dass so viele junge Marokkaner aus ihrem Land weg wollen, als Weckruf empfunden? Oder sind marokkanische Eliten, in Teilen jedenfalls, froh, wenn die Jungen abhauen, die sie ja ohnehin als inutil, als unnütz empfinden? Ich habe das schon sagen gehört.
Das wäre schön, wenn ich die Frage wirklich so klar beantworten könnte. Ich habe den Eindruck, dass man sich hier durchaus darüber im Klaren ist. Es gibt da ein Problem. Es gibt eine wachsende Unruhe innerhalb der marokkanischen Gesellschaft. Die drückt sich auch durchaus in Protesten aus an verschiedenen Punkten des Landes. Sie drückt sich vor allen Dingen immer mehr in den sozialen Netzwerken im Internet aus. Das Bewusstsein dafür, das ist ganz eindeutig vorhanden, bis hinein ins Königshaus. Das wird teilweise sogar formuliert. Ich habe allerdings nicht den Eindruck, dass die Dringlichkeit dieser Entwicklung tatsächlich schon wirklich verstanden wird. Und ich habe vor allen Dingen nicht den Eindruck, dass man einen Plan entwickelt hat, wie man denn dagegen vorgehen kann, wie man denn diesen jungen Menschen tatsächlich eine Perspektive geben kann. Der König hat in einer seiner Thronreden, das war vor knapp 2 Jahren, gesagt, das Entwicklungsmodell Marokkos funktioniert offensichtlich nicht, wir brauchen ein neues. Das ist jetzt schon ziemlich lange her. Ich habe bisher noch von keinem neuen Entwicklungsmodell von Marokko gehört.
Aber auch das gibt es, marokkanische Start-ups. In der Hafenstadt Tanger lief bis gestern ein Start-up-Weekend. Jedenfalls stand das so im Internet. An wen richtete sich das?
Das richtet sich an junge Leute, die sich oft ihre Kenntnisse in Sachen Computer und Internet selber beigebracht haben. Das sind junge Leute, die teilweise an den Universitäten des Landes studiert haben. Und es ist natürlich auch der Versuch, mit solchen Seminaren, mit solchen Startup-Weeks nach außen hin den Eindruck zu vermitteln, hey, wir tun was, wir machen was für die jungen Leute. Und wir machen das vor allen Dingen in den Bereichen, die hip sind und die modern sind und die sehr nach Zukunft und nach Modernität aussehen. Wie viele von diesen jungen Leuten dann tatsächlich ein tragfähiges, ein überlebensfähiges Unternehmen aufbauen können, das ist eine ganz andere Frage.
Gibt es denn marokkanische Erfolgsgeschichten über Firmengründungen als Ansporn für andere junge Leute? Oder gilt bei Ihnen immer noch das Prinzip Vetternwirtschaft? Wer kennt wen und kriegt dann die nötigen Papiere, um loszulegen?
Also wer kennt wen, ist nach wie vor enorm wichtig, überhaupt keine Frage. Wenn beispielsweise jemand ein Unternehmen aufmachen will und versucht, zu einer Bank zu gehen, um einen Kredit dafür zu bekommen, dann wird er erstmal große Schwierigkeiten haben, wenn er nicht gute Verbindungen hat, wenn er nicht aus einer Familie kommt, die einen entsprechenden wirtschaftlichen Background hat, oder wenn er nicht Freunde hat, die ihm eventuell helfen, so eine Unternehmensgründung zu finanzieren. Und da reden wir nicht über große Unternehmen, sondern das kann ein kleiner Laden mit 2, 3 Leuten sein, den jemand versucht, da aufzubauen. Also Vetternwirtschaft, gute Verbindungen, finanzieller Hintergrund ist nach wie vor sehr, sehr wichtig. Na klar gibt es auch marokkanische Unternehmer, die erfolgreich sind. Es gibt natürlich junge Leute, die es schaffen, eine relativ kleine Firma aufzuziehen und damit auch zum Vorbild für andere werden. Das gibt es auch in Marokko. Das ist nicht alles nur trauerklößige Initiativlosigkeit, überhaupt nicht. Was ich aber in den letzten 4 Jahren immer empfunden habe, ist, die Stimmung gerade unter den jungen Leuten, so meine Wahrnehmung, geht eigentlich immer weiter runter, weil sie das Gefühl haben, es kommt hier nicht irgendwas richtig in Gang.
Darüber nachdenkend, kurz zurück zum algerischen Schriftsteller Kamel Daoud und seinem Roman Sabor, der führt uns in eine ländliche Armut, die es auch in Marokko gibt.
Von weitem gesehen war das Dorf etwas banal. Eine architektonische Mischung aus alten, von uns besetzten Kolonialhäusern und Anbauten mit Betonbausteinen. Die Reicheren hatten es geschafft, neu zu streichen, die anderen begnügten sich damit, auf den Türschwellen zu sitzen und das letzte Gebet abzuwarten. Auch wenn die Mauern geteilt wurden, galt das nicht für die Stammbäume. Jeder bekannte sich zu seiner Sippe und hielt daran fest wie an einer aus Kaktusfeigenbüschen errichteten Grenze, um die ungebetenen Gäste fernzuhalten und die Frauen zu verstecken. Als Jugendlicher hatte ich diese Enklave von Insel sorgfältig kartografiert. Im Norden der Hügel, eine größere Bergkuppe, Opferstätte für täglich Dutzende von Schafen. An der Ostflanke die Weinfelder, die geteerte Straße, die zu den Bauernhöfen der ehemaligen Kolonialherren und dann zu den abgeschlossenen Bergen führt. Der christliche Friedhof, umschlossen von einer kleinen weißen Mauer. Im Westen der Friedhof von Bounouila, eingelagert in einen steinigen Abhang zwischen wohlriechenden Kräutern und dem Tod der Sonne. Das Dorf fällt nach Süden hin ab, angehängt an die Straße, die in die Sahara führt, die es niemals bis zu uns geschafft hat, außer über den Himmel, und trifft dann auf eben diese Straße, die von Norden kommt, von da, wo die Stadt und das Meer sich gegenseitig mit Steinen und Salz abnutzen.
Zurück nach Marokko, wo wir heute im Tag in H2 auf Weltreise sind, und zurück zu dem Thema, das alle unsere Korrespondenten in den vergangenen 15 Jahren dort beschäftigt hat, nicht nur Jens Borchers. Es ist das Thema Migration. Was macht die Reise mit denjenigen, die es nach Europa geschafft haben und die dort erfolgreich sind, weil sie sich reingehängt haben? Alexander Göbel schildert Ihnen jetzt mal eine dieser seltenen Biografien.
Eigentlich hat Djalit Sehouli alles erreicht. Er hat sich, wie man so sagt, aus einfachsten Verhältnissen hochgearbeitet. Heute ist er 50 Jahre alt, Direktor der Gynäkologie an der Berliner Charité, weltweit renommierter Krebsexperte, sehr angesehener Chirurg, Dozent, stolzer Familienvater. Aber irgendwann, in einer Sinnkrise, sitzt Djalit Sehouli in seinem Büro und stellt sich diese eine, nur scheinbar harmlose Frage. Warum schmeckt mir marokkanische Minze besser als Berliner Bier? Diese Frage lässt Djalit Sehouli nicht los, denn darin steckt nicht weniger als seine eigene Geschichte und die seiner Eltern, die Anfang der 60er Jahre von Tanger nach Berlin ausgewandert waren, um dort ein besseres Leben zu suchen.
Und da hilft auch Literatur und Schreiben, Dinge festzuhalten. Und wenn es geschrieben ist, stellt sich die Frage. Und die nächste Seite muss dann die Antwort kommen. Und deswegen heißt Schreiben für mich positionieren und eben die Möglichkeit, dann eine Antwort zu finden.
Sehouli reist nach Marokko. Aufgewachsen im rauen Berliner Bezirk Wedding, kennt er die Heimat der Eltern nur von den gemeinsamen Ferien. Doch nun, Jahrzehnte später, wird ihm das Recherchieren von Geschichten zur Therapie. Erst in Marrakesch, später in Tanger.
So wie man Malen nutzen kann, um Krankheitsbewältigungen positiv zu beeinflussen, kann man das auch mit Schreiben. Und deswegen habe ich beispielsweise an der Berliner Charité vor einem Jahr ein Seminar implementiert für Patientinnen und Angehörige, kreatives Schreiben. Um genau diese Reflexion vorzunehmen und Gesundheitsstärkung vorzunehmen. Und das funktioniert, weil letztendlich kann jeder schreiben. Und hier geht es nicht um das Produkt, sondern hier geht es um den Prozess.
Marrakesch befördert genau diesen Prozess. Die Stadt dient Jalit Sehouli als Projektionsfläche für genaue, sinnliche Beobachtungen, für Begegnungen, für Gedanken über sich selbst, seine Familie, seine Freunde. Nie würde er sich anmaßen, diese Stadt verstanden zu haben. Ihren Mythos will er gar nicht erst entzaubern.
Dieser Ort ist magisch. Der Ort ist über 3000 Jahre alt. Dieser Ort hat Menschen von Anfang an begrüßt und nicht gefragt, woher sie kommen und wann sie wieder gehen. Und diese Kraft ist unglaublich und hat mich enorm inspiriert.
Ob in Marrakesch oder in Tanger, Sehouli will sich öffnen, Emotionen zulassen, Geschichten von universeller Menschlichkeit erzählen. Seine Erkenntnis, ein großer interkultureller Reichtum.
Und das ist ein Geschenk. Und ich glaube, dass wir viel mehr in uns dieses Wissen tragen, als wir es zugeben. Und deswegen nutze ich Marrakesch oder auch Tanger, um diese Sinne wieder aufzuwecken.
Und das tut Jalit Sehouli nicht nur für sich selbst. In Zeiten, in denen mit Begriffen wie Heimat, Identität und Abgrenzung aggressive Politik gemacht wird, wirken seine Bücher wie ganzheitliche Medizin.
Wir haben viel mehr Gemeinsamkeiten, aber wir müssen in den Dialog gehen. Und ich kann nur sagen, wer Angst vor der Fremde hat, hat Angst vor sich selbst.
Und da schneiden wir jetzt mal, wie im Film, eine Szene aus Rabat dagegen. Was hätte der deutsche Arzt Jalit Sehouli mit seinen marokkanischen Wurzeln wohl beim gemeinschaftlichen Fastenbrechen im Ramadan am Strand von Rabat für sich gefunden? Nähe oder kulturelle Distanz? Wie würde er sich in der Gesellschaft jenes Hischem fühlen, den Jens Borchers getroffen hat?
Eigentlich müsste den Menschen ja schon der Magen in den Kniekehlen hängen nach so einem langen Fastentag. Aber am Stadtstrand von Rabat wirken die meisten entspannt. Das Meer rauscht, rechts neben dem Leuchtturm sackt der orange-rote Sonnenball langsam Richtung Horizont. Plastiktische stehen im Sand, darauf warten schon die Leckereien fürs Fastenbrechen. Weil die Sonne aber noch nicht ganz weg ist, müssen die Hungrigen noch warten. Junge Männer wissen immer, wie so eine Wartezeit am besten zu überbrücken ist. Sie kicken eine Runde Fußball. Hisham hat mit ein paar Freundinnen und Freunden eine riesige Kuhle in den Strand gegraben, aus Sand eine Art Tisch geformt und darüber sogar ein Tischtuch gelegt. Sie machen Selfies, sie albern herum, sie schäkern mit den Freundinnen. Was gibt's gleich zu essen? Fischtagine, hartgekochte Eier, Käse, Datteln und Milch, eine Suppe, alles Mögliche. Und wo ist der Rest der Familie? Die Eltern sind zu Hause, wie immer. Manchmal essen wir mit ihnen, manchmal machen wir es hier am Strand unter Freunden. Ein paar Meter weiter sitzt Nesma mit ihrem Freund an einem Tisch und wartet auf den Startschuss zum Abendessen. Wir kommen hierher, weil das eine Alternative ist. Die Atmosphäre ist anders. Deshalb mag ich das hier persönlich lieber als das Essen im Haus. Auffällig am Strand von Rabat, da sitzen beispielsweise vier junge Mädchen und warten auf Signal zum Fastenbrechen. Nur 20 Meter weiter entfernt haben sich sechs junge Männer um einen Tisch versammelt. Warum sind sie hier und nicht bei der Familie? Der 27-jährige Ayub antwortet ganz offen. Wir gehen zum Fastenbrechen hierher, weil das ein bisschen die Langeweile in der Familie zu Hause unterbricht. Es gibt eine Zeit für die Freunde und eine Zeit für die Familie. Man muss den Ramadan ja nicht nur in der eigenen Familie verbringen, das geht auch mit Freunden, so wie hier. Naja, aber warum sind die jungen Männer unter sich? Warum sind keine Frauen dabei? Ayub stockt kurz, schaut seine Freunde an und alle lachen los. Keine Mädchen? Das ist ja das Problem, sagt Ayub und will sich gar nicht mehr beruhigen. Aber der Abend am Stadtstrand von Rabat ist ja noch jung. Vielleicht ergeben sich ja noch neue Bekanntschaften. Dann ist die Sonne verschwunden, der Himmel über dem Meer ist orange-rot und dunkelblau geworden. Und dann endlich knallt der Böller von der Moschee aus der Altstadt herüber. Das ist der Startschuss fürs Abendessen nach dem langen Fastentag. Auch hier am Strand von Rabat beginnt es ganz traditionell. Mit einer Dattel und mit einem Schluck Milch. Begleitet vom Ruf des Muizin und dem sanften Rauschen der Wellen. Ramadan kann nett sein.
Jens, ist dieses Gemeinschaftsgefühl beim Fastenbrechen, das Sie uns eben beschrieben haben, etwas spezifisch Marokkanisches? Ich meinte, aus Ihrer Reportage durchaus Sympathie gehört zu haben.
Da war unbedingt Sympathie. Das war, war ein wundervoller Moment. Das war eine wunderbare anderthalb Stunden an diesem Strand. Weil, wenn man den Ramadan mal in einem arabischen Land erlebt hat, das ist ja schon tagsüber eine relativ triste Veranstaltung. Die Menschen traben so ein bisschen müde durchs Leben, wenn man überhaupt welche sieht. Restaurants sind in aller Regel tagsüber geschlossen. Das ist alles sehr, sehr, sehr zurückgenommen. Und dann komme ich da abends an diesen Strand und sehe all diese fröhlichen Menschen, die sich da treffen, mit all dieser Vorfreude auf das Fastenbrechen und dass jetzt gleich das zehrende Elend des Fastentages vorbei ist. Das hat total Spaß gemacht. Und man sieht natürlich, Marokkaner sind gerne in der Gemeinschaft. Die wichtigste Gemeinschaft in diesem Land ist immer die Familie, überhaupt keine Frage. Die kann aber auch nerven, wie wir alle wissen. Und dann begeht man sich halt in den Kreis der Freunde. Und wenn man das dann noch an einem solch wunderbaren Ort wie diesem Stadtstrand von Rabat macht, beim Sonnenuntergang, das ist richtig klasse.
Sie arbeiten seit 4 Jahren als Korrespondent in Marokko. Das erste Mal als Journalist in der arabischen Welt Nordafrikas. Worüber staunen Sie dort?
Ich habe am allermeisten darüber gestaunt, wie enorm die Gegensätze in diesem Land sind. Wenn ich die Prunkentfaltung des Palastes sehe, wenn der König unterwegs ist und gehe dann auf manche Dörfer, in manche Stadtviertel hier in Rabat oder in Casablanca. Darüber habe ich schon sehr, sehr gestaunt. Einfach auch in dem Sinne, dass ich mir gedacht habe, wie kommt es, dass eine Bevölkerung es so hinnimmt, dass auf der einen Seite diese irrsinnige Darstellung von Reichtum und Prunk und Machtposition akzeptiert wird, wenn es auf der anderen Seite wirklich noch eine so krasse Armut gibt, die man teilweise in diesem Land hier immer noch sehen kann. Darüber habe ich sehr gestaunt. Das Zweite, worüber ich sehr gestaunt habe, ist, wie dominant nach wie vor Religion im Alltagsleben ist. Das fängt bei den 5 Gebetsrufen an und das hört auf beim Opferfest, wo in diesem Land zwischen 6 und 7 Millionen Schafen geopfert werden. Und wo ich dann abends in meinem Garten sitze, vor dem Opferfest, am Abend vor dem Opferfest und höre urplötzlich, das habe ich vorher das ganze Jahr über nicht gehört, aus den Gärten der Nachbarhäuser überall das Meckern von Schafen. Und dann gehe ich morgens am Tag des Opferfestes wieder in meinen Garten und höre Schweigen.
Und gibt es Orte und Gegenden in Marokko, wo Sie Glücksgefühle empfinden? Ich nehme an, es ist nicht das Schweigen der Lämmer. Glücksgefühle?
Nein, das war nicht das Schweigen der Lämmer, ganz eindeutig. Das war Staunen und Irritation tatsächlich. Nein, Glücksgefühle hatte ich wirklich häufiger, wenn ich in diesem Land unterwegs bin. Das eine ist auf jeden Fall das mittlere Atlasgebirge. Wenn man dort im Frühjahr mit dem Auto oder mit dem Fahrrad rumfährt, das ist einfach eine traumhaft schöne Landschaft. Und wenn man dann über den mittleren Atlas rüberfährt, in Richtung Sahara, in den Südosten von Marokko und kommt ins Drahttal, wo sich Kilometer für Kilometer die Landschaft ganz langsam in eine Wüste verwandelt und wo aber in der Mitte, dort wo der Drahfluss fließt, immer dieser Palmenhain am Fluss entlang läuft. Das ist eine Gegend, in der fühle ich mich ruhig, glücklich, entspannt und von Schönheit umgeben.
Einer der erfreulichsten Modernisierungen in den vergangenen Jahren ist ja das Verhältnis der Marokkaner zu ihrem eigenen Dreck, jedenfalls in Rabat. Wie hält man es denn dort, es mit dem Müll, dem elenden Plastik?
Mittlerweile sammelt man es. Plastikflaschen sind auch hier natürlich sehr, sehr, sehr beliebt. Es gibt nicht wirklich Firmen, die wie in Deutschland beispielsweise die getrennte Müllsammlung organisieren würden, sondern es gibt ein informelles Netzwerk von unterschiedlichen Tagelöhnern, würde ich fast sagen, die sich spezialisiert haben. Die einen sammeln Pappe ein aus den Müllcontainern, die anderen sammeln Plastikflaschen ein verkaufen das dann an Firmen, die das wiederverwerten. Das gibt es also mittlerweile. Rabat ist in den letzten 4 Jahren, die ich hier lebe, wirklich um so vieles sauberer und weniger vermüllt geworden. Das ist eine ganz, ganz spürbare Entwicklung. Und die Regierung hat eines getan. Sie hat vor 1,5 Jahren einfach die Plastiktüten verboten. Ich war extrem skeptisch, ob dieses Verbot tatsächlich erstens eingehalten oder auch kontrolliert wird. Der Effekt ist faszinierend. Es wird kontrolliert, es wird eingehalten. Und diese blauen und schwarzen Plastiktüten, die sonst überall in der Landschaft rumflogen, die sind mittlerweile fast vollständig verschwunden.
Und ist das auf dem Land auch so eine der ärgerlichsten Phänomene Marokkos in den vergangenen 15 Jahren? Waren ja die Plastiktüten, die übers ganze Land verstreut, in Weinbergen, in Bäumen, auf Hecken, in Hecken hingen und wo man sagte, ach nee, hört das mal auf. Hat das aufgehört?
Es hat weitgehend aufgehört. Ich erinnere mich, dass ich hier im ersten Jahr auf dem Weg nach Fes fährt man durch ein wunderbares Waldgebiet, was mit aller Regelmäßigkeit komplett zugemüllt war an den Rändern der Nationalstraße, die da durchführt. Und wenn ich jetzt den gleichen Weg fahre, ich sehe nichts mehr.
Schön. Ja, darauf trinken wir doch jetzt ein Glas Wein. Einen marokkanischen selbstverständlich. Was finden wir da in Ihrem Kühlschrank?
Viele marokkanische Weine,
gut.
Die wirklich schöne, ordentliche Weine sind. Wie erfolgreich das ist, kann man übrigens daran messen, dass fast 90% der marokkanischen Weinproduktion im eigenen Land, im eigenen muslimischen Land getrunken wird und nur ein relativ kleiner Teil in den Export geht. Aber die machen wirklich schöne Weißweine, Rotweine.
Und danach gehen wir in die Küche, aber vorher lesen wir noch das. Ein kleines Stück über die Mühen des Schreibens, wie der algerische Schriftsteller Kamel Daoud sie gerade in seinem auf Deutsch erschienenen Roman Sabor beschreibt.
Es war der Monat Oktober und es scheint mir am frühen Nachmittag gewesen zu sein. Ich erinnere mich an das Gefühl, vor Langeweile zu ersticken und das beharrliche Gefühl, nach Hause gehen zu wollen, um die Eidechsen an der gekalkten Mauer des Hofes zu betrachten. In der Baracke, die uns als Klassenraum diente, erhitzte sich die Luft und ließ den Schädel des Lehrers schwitzen. Während er unsere Reihen inspizierte, musste ich unter seinen Blicken mit untergelegtem Löschblatt einen malvenfarbenen vertikalen Tintenstrich ziehen. Die feuchte Spitze der Feder knirschte und hielt an. An der oberen Linie vollzog ich dann eine Drehung. Man musste wieder und wieder diese gleiche Handbewegung machen, bis man sie zwischen den feinen Linien des Heftes beherrschte. Zu welchem Zweck? Zu dieser Zeit begriff ich noch nicht die Verbindung zwischen der Tinte und der Verstreutheit der Welt, der Strang des Schreibens. Ich lernte schreiben, indem ich gehorchte, ohne zu etwas Neuem zu gelangen. Das Schreiben, das Alphabet, blieb auf das Feld der Übungen durch Wiederholung beschränkt.
Aber später gelangte Kamel Daoud sehr wohl zu etwas Neuem. Heute ist er einer der bedeutendsten Schriftsteller Algeriens, ausgezeichnet mit dem renommierten französischen Prix Goncourt. Und jetzt ab in die Küche. Wir legen Fleisch in die Pfanne, wir braten es mit dem marokkanischen Arganenöl an und fragen uns, was ist das? Hier ein kurzer Ausschnitt aus einer Reportage von Arte.
Karge Landschaften prägen den Südwesten Marokkos. In der Provinz Tafetna, 250 Kilometer westlich von Marrakesch, werden auf dieser trockenen Erde Arganbäume kultiviert. Sie wachsen nur auf wenigen Landstrichen und kommen fast ohne Wasser aus. Aus ihren Samen wird das wertvolle Arganöl gepresst. Es veredelt viele marokkanische Spezialitäten. Tagine mit Ziegenfleisch, Grillspieße, Couscous und Auberginensalat.
Und in unserem ARD-Büro in Rabat, da arbeitet Mona Buchmida, die Seele des Büros und eine vorzügliche Köchin. Bei der gehen Sie, Jens, selbst ein vorzüglicher Koch, in die Schule. Arbeitet Mona viel mit dem eben beschriebenen Öl des Arganenbaums, zum Beispiel für Auberginensalat?
Das macht sie ganz eindeutig und sie macht es toll, denn Arganöl ist nach meiner bescheidenen Erfahrung eine trickreiche Angelegenheit, weil es einen ziemlich kräftigen, sehr stark durchschmeckenden Geschmack hat und die Kunst besteht darin, genau das richtige Maß zu finden. Wie viel Arganöl tue ich an was dran? Und das ist etwas, was Mona Buchmida ganz wunderbar beherrscht, wie so vieles, was sie in der Küche macht.
Ich hab's am liebsten auf der Haut, aber das ist eine andere Geschichte. Was lernen Sie von ihr über die marokkanische Kunst des Würzens? Wie raffiniert ist die denn, wenn sie gut sein soll?
Ach, wenn sie gut sein soll, dann setzt sie kleine Akzente. Natürlich muss die Grundwürzung muss richtig sein. Mona hat uns neulich zum Mittagessen, also nicht, dass hier jetzt der Eindruck entsteht, Mona Buchmida sei hier die angestellte Köchin des ARD-Studios. Nein, gar nicht. Sondern wir müssen einfach mittags was essen. Mona macht uns häufiger was. Neulich hat sie uns Nudeln gemacht mit kleinen Krabben und ein bisschen Hühnerfleisch und einer Soße. Nichts Besonderes eigentlich. Und dann macht Mona solche Kleinigkeiten, wie ich sie einfach liebe. Dann holt sie irgendwoher kleine marokkanische rote Chilis, die sie getrocknet hat. Die hat sie irgendwo liegen. Und dann mörsert sie das und macht genau die richtige Menge von diesem roten Chili-Pulver, das sie frisch zerpresst hat, macht sie über diese ganze Nudel-Krabben-Hühnerfleisch-Geschichte drüber. Und das gibt so genau den richtigen kleinen Kick, den man braucht, um etwas richtig delikat zu finden.
Und da trinkt ihr mittags schon Wein zu?
Überhaupt nicht. Da gibt es Wasser und es gibt frisch gepressten Orangensaft.
Okay. Und wo kaufen Sie diese Zutaten in Rabat? Gibt es das alles frisch in Ihrem Viertel? Gehen wir doch mal zusammen einkaufen.
Also hier in Agdal, gar nicht weit weg vom Studio, gibt es eine kleine Markthalle. Das ist schon mal eine wunderbare Einrichtung. Da gibt es auch an manchen Tagen in der Woche gibt's frischen Fisch. Es gibt Obst und Gemüse, was man nur haben will. Es gibt Metzger, die hier in der Nähe sind. Mein allerliebstes ist allerdings nicht diese Markthalle, sondern es ist die große Markthalle im Stadtzentrum, direkt vor der Medina gelegen. Dort gibt es einen Fischmarkt, an dem ich mir jeden Samstag, jeden Sonntag, wenn ich da hinkomme, einfach die Augen ausstarren könnte. Mal ganz unabhängig davon, dass mir dann schon das Wasser im Munde zusammenläuft, was es da an Fisch gibt. Frischen Thunfisch, wunderbare Krabben, tolle Meerbrassen, also was das Herz begehrt und das alles zu Preisen, die wir in Europa geradezu als beleidigend empfinden würden. So niedrig sind sie und dort gehe ich so gerne hin, um mir für den Samstagabend oder für den Freitagabend oder für den Sonntagabend irgendetwas Wunderbares aus dem Meer zu brutzeln. Das ist im Prinzip der schönste Ort, den ich lebensmittelmäßig in Rabat kenne.
Und das schwimmt alles in marokkanischen Gewässern?
Vieles davon schwimmt in marokkanischen Gewässern immer noch. Das ist das Gute daran. Und es kommt halt wirklich knallfrisch in diese Markthalle hinein.
Aber Sie sagten eben Preise, die wir erstaunlich finden, weil sie niedrig sind. Gilt das auch für alle Marokkaner? Fisch ist doch eigentlich ein teures Lebensmittel geworden. Fast in ganz Afrika.
Ich bin ein ordentlich bezahlter Journalist, der hier im Ausland lebt, in einem Land, wo nach unseren deutschen Verhältnissen das Preisniveau bei vielen Dingen immer noch sehr niedrig ist. Viele Marokkaner hier im Alltag können sich das, was ich mir da leiste, nicht leisten. Das muss man ganz klar sagen.
Mhm. Nochmal zurück in die Küche. Was gibt's denn so an Schnuckeleien für den Nachtisch?
Für den Nachtisch gibt es die unterschiedlichsten Dinge. Also eine wunderbare Möglichkeit ist beispielsweise, wenn man eine sehr schöne marokkanische Orange in dünne Streifen schneidet. Man nimmt die Schale außen weg und dann streut man ein ganz bisschen frisch zerdrückten Zimt darüber. Das gibt es beispielsweise zum Nachtisch und da könnte ich drin baden.
Apropos Zimt, gibt es auch Kürbis mit Zimt? Haben Sie das schon mal gegessen?
Es gibt auch Kürbis mit Zimt und die Frage hat natürlich einen Hintergrund, weil ich weiß ja, Claudia Sauter war auch mal Korrespondentin in Rabat und auch da gab es schon die gute Fee Mona Buchmida. Stimmt. Und die macht Kürbis mit Zimt auf eine so wunderbare Art und Weise, das kann man eigentlich nicht vergessen.
Okay, nochmal zu den kulinarischen Genüssen. Wie ist das auf dem Land? Ich bin früher sehr gerne über Land gefahren in meinem diarrhoefarbenen Mercedes. Das fand ich immer ganz wunderbar. Und dann kam ich durch die Dörfer und da gab's links und rechts so Grillläden für, ja, eigentlich die Lastwagenfahrer über Land. Ich finde das großartig. An der Straße hervorragendes Essen. Gibt's das noch oder sind die alle verschwunden für irgendwelches ausländisches Fastfood?
Nein, das gibt es nach wie vor. Und das gibt es sogar in der Nähe von Rabat, auf der Strecke am Meer entlang zwischen Rabat und Casablanca. Da kann man teilweise wirklich sehr, sehr gutes Fleisch essen. Was ich aber noch viel lieber mag, ist, wenn ich beispielsweise im Mittleren Atlas unterwegs bin und halte dann an irgend so einer kleinen Kaschemme, gehe da rein und frage, ob mir jemand ein Omelette Berber machen kann. Das ist im Prinzip ein Omelette mit ganz, ganz frischem Gemüse auf eine wunderbare Art und Weise in so einer kleinen Tagineform dann im Ofen gebacken. Das ist mein Liebstes, was die Straßenküche angeht. Da fahre ich weit für.
Ja, so kann der Tag doch auch ausklingen mit den schönen Dingen auf der Zunge, mit all den kulinarischen Wonnen. Aber auch dem im Kopf, was den schönen Himmel über der Hauptstadt trübt. Gerade wurden drei junge Marokkaner zum Tode verurteilt, die im vergangenen Dezember zwei skandinavische Rucksacktouristinnen sehr brutal und sehr grausam ermordet hatten. Eines der Opfer war enthauptet worden. Auch das passiert im Königreich. Aber es gibt keine Mehrheit im Land, die das gut oder gar als Ausdruck ihrer Religion empfindet. Oder, Jens?
Nein, die gibt es definitiv nicht. Es gibt radikale Gruppen, die vom marokkanischen Sicherheitsapparat, der übrigens enorm groß ist, in aller Regel sehr wirksam bekämpft werden. Aber die können natürlich auch nicht aller Gruppen habhaft werden. In dem Fall, den Sie gerade geschildert haben, ist es grauenhaft schiefgegangen. Ist aber eher die Ausnahme. Dieser Fall hat hier in Marokko nochmal für sehr große Aufmerksamkeit gesorgt und hat zu Protesten geführt der Marokkaner gegen diese Radikalen, um deutlich zu zeigen, das ist nicht das Marokko, das wir hier haben wollen.
Jens Borchers, danke für Ihre Gastfreundschaft. Mein Name ist Claudia Sauter, morgen sind wir in der Türkei. Uns nachhören kann man als Podcast auf der Webseite von HR2 oder in der ARD Audiothek. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bin jetzt im Kopf in meinem Lieblingsland.